886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir plaudern über ein paar der Themen des Tages, gute Seiten, schlechte Seiten, und beginnen damit mit einer aktuellen Zahl der Statistik Austria. Und das ist keine schöne, es geht nämlich um die Armutsgefährdung.
Mike. Ja, ist eine sehr beunruhigende Zahl. Ja. Eine riesige, unsichtbare Gruppe Betroffener, schreibt news.orf.at, aktuellen Zahlen der Statistik Austria. In Österreich 1,7 Millionen Menschen armutsgefährdet. Das ist schon eine unfassbare Zahl, finde ich. Und dann gibt es unter diesen Armutsgefährdeten eine Gruppe, die oft einmal untergeht, sowohl in der öffentlichen Debatte, also in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch, was noch schwieriger ist, was die sozialstaatlichen Unterstützungen betrifft. Und zwar sind das die sogenannten Working Poor sind. Also ganz einfach gesagt, die ein Einkommen haben, aber trotzdem nicht wirklich über die Runden kommen. Das sind in Österreich über 360.000 Menschen zwischen 18 und 64. Also rund 9% der Erwerbstätigen. Das muss man sich vorstellen. Fast jede 10. erwerbstätige Person ist trotz Einkommens Working Poor. In der Statistik heißt es genau gesagt, obwohl im ganzen Jahr mehr als 6 Monate gearbeitet wurde, lag das Nettoeinkommen unter der Armutsgrenze von 1.800 Euro im Monat. Musst du überlegen, die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen gibt die Ausgaben eines Ein-Personen-Haushalts derzeit mit rund 1.767 Euro an. Das heißt, das ist dann 13 Euro Puffer für die 1.800. Da bleibt einfach nicht mehr viel übrig. Das gibt's über alle Altersgrenzen und Branchen hinweg. Zeitungsverkäufer, Essenslieferant, auch in Niedriglohnbereichen, Handel, Reinigung, auch Selbstständige. Besonders stark betroffen sind Menschen ohne Staatsbürgerschaft und Haushalte mit Kindern, sowie Haushalte auch mit weiblicher Hauptverdienerin. Und das ist irgendwie schon frustrierend, und das sind genau die Menschen, was ja immer heißt, ja, in den Arbeitsmarkt integrieren, Menschen ohne Staatsbürgerschaft, auch Frauen mehr in den Arbeitsmarkt integrieren und so weiter. Und dann wird gearbeitet und es geht sich trotzdem kaum aus mit dem Geld. Man kann sich jetzt denken, okay, vielleicht liegt es an der Teilzeitarbeit. Das stimmt nur für die Hälfte. Ja. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind Vollzeit beschäftigt. Woran es liegt, dass sich das Geld bei so vielen arbeitenden Menschen nicht ausgeht, gibt es keine Überraschung. Ja, es ist einfach Inflation. Ja. Ausgaben in den letzten Jahren massiv gestiegen, vor allem das Wohnen. Im Wohnkosten ein riesiger Anteil an den Fixkosten. Und das große Problem, wie vorher schon gesagt, für die Betroffenen ist, die haben oft keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Also die verdienen zu wenig, um wirklich auszukommen mit dem Geld, aber zu viel für staatliche Unterstützungen. Und da ist es schon, auch in Zeiten der Budgetsanierung, wo überall gespart werden muss, eigentlich Aufgabe der Politik zu sagen, wenn es schon heißt, Leute sollen arbeiten gehen, dann muss ich das Arbeiten halt auch wirklich auszahlen. Also es kann nicht sein, dass man dann sagt, sich quasi in den Arbeitsmarkt integriert und dann trotzdem kaum über die Runden kommt. Es wird sehr wichtig sein, darauf zu achten.
Weil, wenn ich das richtig rausgelesen habe, das Problem bei den Working Poors ja nicht ist, dass sie nicht haushalten können mit dem Geld, ja, sondern dass eben die so Alltagssachen trotz Haushaltens nicht möglich sind, das alles sich zu leisten.
Wer die Wohnkosten in den letzten Jahren beobachtet hat, ist komplett explodiert. Also da können die Gehaltserhöhungen, die durchschnittlichen, gar nicht mithalten. Das ist einfach unglaublich, wie viel man inzwischen schon fürs Wohnen ausgibt. Und da wird es dann schneller mal, ja, wenn dann mal die Waschmaschine kaputt geht oder irgendeine größere Ausgabe ansteht.
Dann noch ein Wochenendeinkauf.
Ja.
Und das war's.
Ja.
Mit dem Monatsgehalt.
Das ist dann wirklich schon knapp.
Sehr traurige und spannende Zahl, ja. Und eine traurige Entwicklung. Punkto arm und weniger haben. Gibt es jetzt eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die sehr spannend finde, wo ich wieder sehr schön finde, was alles in der Wissenschaft auch untersucht und erforscht wird, dass man dann auf solche Ergebnisse kommt. Vielleicht kennt man es. Man sitzt in einem Fastfood-Lokal oder irgendwo und bestellt sich eine Portion Pommes frites und denkt sich wahrscheinlich schon beim Bestellen so, mit wie vielen Leuten bin ich jetzt am Tisch und wie viele von den Pommes gehören wirklich mir?
Fladert mein Freund oder meine Freundin wieder was?
Wie viele werden da jetzt sofort zugreifen, wenn ich mir meine Pommes bestelle? Mhm. Möchte ich das? Und eben eine spannende wissenschaftliche Erkenntnis dazu. Ein Forschungsteam hat sich da was angeschaut und eine Studie dazu veröffentlicht, nämlich ob und wie sich die Art des Erwerbs von Essen auf den Geschmack auswirkt. Das haben sie bei dem Pommes frites eben mit 2 Szenarien getestet, nämlich die Teilnehmer mussten tatsächlich Pommes heimlich vom Teller einer anderen Person nehmen. Einmal war das Risiko höher, dass sie erwischt werden, und einmal geringer. Und das Ergebnis ist überraschend eindeutig ausgefallen, nämlich Pommes, die gestohlen worden sind, haben besser geschmeckt. Ist unter anderem ein Artikel im Standard mit der Schlagzeile, warum Pommes frites, die man anderen stibitzt, besser schmecken. Besonders spannend war bei dieser Studie, je größer das Risiko war, entdeckt zu werden, desto besser hat es noch geschmeckt. Also in einer Hochrisikosituation sind die Pommes um bis zu 40% besser bewertet worden. Und das, obwohl bei der Zubereitung, bei der Temperatur und bei der Umgebung alles gleich geblieben ist.
Ich liebe Hochrisiko.
Ja, Hochrisiko. Ich weiß, passiert,
so,
wenn es passiert.
Als würde jemand mit einem Messer hinter dir stehen oder so.
Hand abschneiden, wenn es passiert.
Und warum ist das so? Das ist wegen der Wirkung des sozialen Risikos. Gradienten, nämlich je stärker eine Handlung als Verletzung der Norm gesehen wird, desto intensiver wird das erlebt. Also dieser Nervenkitzel, den man eh kennt, der kann dann die sensorische Wahrnehmung beeinflussen und auch das Geschmackserlebnis verstärken. Und dann noch dazu die wahrgenommene Knappheit, weil Pommes werden ja dann immer weniger.
Kannst du dich die ganze Zeit fladern?
Genau.
Kriegt der das noch mit, wenn da nur mehr drei Pommes liegen?
Ja. Und das dazu noch steigert den subjektiven Wert. Und da sagt das Gehirn, ja bitte, das ist Gold.
Bestes Pommes, das ich je gegessen
habe. Pommes der Welt. Also diese bekannte verbotene Frucht, das kennt man eh schon. Und neu an dieser Untersuchung ist anscheinend noch der direkte Zusammenhang zwischen der moralischen Grenzüberschreitung, kann ich das bringen, mache ich das, und dann dem Geschmack. Learning daraus, weiß ich nicht, ob das ein gutes ist oder nicht, Pommes, die man anderen stibitzt, haben einen kulinarischen Mehrwert.
Judy schreibt gerade, fix kann ich so bestätigen.
mir ist das noch nie bewusst gewesen. Aber das ist, weil ich generell nicht gern Essen nehme vom Nachbarn, weil ich auch nicht will, dass mir was genommen wird.
Okay. Aber naja.
Achso, Pommes fladern ist schon.
Mir wäre das noch nie aufgefallen.
Natürlich willst du nicht, dass wer von dir fladert, aber
Du bist der. Du bist selber, will ich nicht, aber ich nehme schon.
Ich habe dir schon so viele Pommes geschuldet, du hast gar keine Ahnung.
Und haben die besten Schleckling.
So gut.
Was ein kulinarischer Mehrwert.
Beste Pommes.
Dann finde ich es aber so okay. Wenn das jetzt die Auswirkung darauf ist, dass das Pommes besser schmeckt, sage ich, bitte gönn dir. Okay, lass es dir schmecken.
Gut.
Und wir kommen zu einer noch anderen Sache, nämlich einer wirklichen Leistung, die für mich unfassbar ist. Das hat eine Vorarlbergerin geschafft, Lisa.
Ganz genau. Man kennt das vermutlich vom ein oder anderen Regen- oder Nebeltag. Man sitzt zu Hause und bevor wir den ganzen Tag auf der Couch herumknotzen, nehmen wir vielleicht ein Puzzle zur Hand. Und wenn wir das öfter machen, dann könnten wir nächstes Jahr bei den Staatsmeisterschaften im Speed-Puzzlen dabei sein und die neue Staatsmeisterin schlagen. Gibt tatsächlich viele Artikel dazu, zum Beispiel in der Krone, der kleinen Zeitung oder auch auf vorarlberg.orf.at. Vorarlbergerin ist schnellste Speedpuzzlerin. Vergangenen Freitag und Samstag haben in Wiener Neudorf eben die nationalen Titelkämpfe im Speedpuzzlen stattgefunden. Fast 500 Teilnehmende gab es da in drei verschiedenen Wertungen, Einzel-, Paar- und Teamwertung. Da sind einige Rekorde gepurzelt. In allen drei Bewerben wurden in allen drei Bewerben wurden neue Bestzeiten aufgestellt und laut Veranstalter hat sich die Speed-Puzzle-Community generell um einiges verbessert. Schnellste im Einzelbewerb war eben da die Vorarlbergerin Andrea Gerold. Die hat ihr Puzzle mit 500 Teilen in unglaublichen 37 Minuten und 12 Sekunden zusammengebaut.
Ich habe leider so lange schon kein Puzzle mehr gemacht. Ich hab überhaupt keine Referenz, ob das... Ich nehme an, das ist sehr schnell.
Ich finde das auch sehr, sehr schnell.
500 Teile, 37 Minuten.
Spannend vor allem ist, die hat erst zu Silvester zu trainieren begonnen, weil sie zufällig eben von diesen Staatsmeisterschaften erfahren hat.
Trainieren.
Zuerst hat sie 3 bis 4 Puzzles pro Woche gelegt, also das finde ich schon viel eigentlich. Ja. Und dann kurz vor den Meisterschaften eines pro Tag. Sie hat gemeint, es ist jetzt schon fast eine Sucht, aber sie freut sich jetzt trotzdem wieder auf ein paar Puzzles zwischendurch zum Entspannen.
Ich finde das wieder großartig, also Gratulation natürlich einmal an Sie und großartig, dass es da wieder eigene Meisterschaften gibt. Und noch dazu eben dann in diesem Zeitraum, wahrscheinlich kommt es darauf an, was ist auf dem Puzzle drauf.
Wenn alles weiß ist,
ist wahrscheinlich was anderes, als wenn da das ultimative
Puzzle drauf ist. Ich bezweifle sehr, dass es ein leichtes Puzzle war.
Ich denke auch. Aber stark, 37 Minuten und ein bisschen was für ein 500-Teile-Puzzle kann man ja daheim einmal probieren. Hinsetzen, schauen, zack, Wecker und wie lange brauche ich?
Falls ihr Zeit habt heute, wir erwarten eure Berichte morgen.
Was machst mit den ganzen Puzzle-Schachteln. Wenn die jeden Tag ein Puzzle macht, wo willst du denn das alles hingeben?
Ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt seit Silvester lauter unterschiedliche Puzzles gemacht hat.
Das ist deine Frage?
Ja, natürlich. Was machst du, wo hat denn dein Platz?
Kannst du eine Wand damit dekorieren?
Ja, mit zum Beispiel.
Mit dem Puzzle und mit den Schachteln. Gratuliere auf jeden Fall. Ist cool, dass es das gibt.
Ja.
Schönes Puzzle wünschen wir euch. Jetzt einmal schönen Weg in Richtung Arbeit wahrscheinlich an diesem Montagvormittag. Das war der 88.6 Zeitungscheck.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!